Wenn Sie jeden Tag 3 oder 5 Dinge aufschreiben, sich vor Augen halten oder sonst wie, für die Sie dankbar sind, die schön sind, klingt das erstmal nach, naja, was soll das denn ändern? Es ist aber wissenschaftlich erwiesen, das reicht tatsächlich schon, um unserem Gehirn, also wir dürfen auch mehr machen, aber das ist schon ein super erstes Training, um unser Gehirn quasi darauf aufmerksam zu machen oder ihm die Botschaft zu geben, Vorsicht, diese Informationen sind für mich auch relevant. Also wir trainieren unser Gehirn quasi zu sagen, übersehe die mal nicht.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute etwas anders als die übrigen Folgen, denn ich habe heute keinen Gast bei mir, sondern wir präsentieren euch Ausschnitte unserer Jubiläumsfeier. Denn das VSE-Netzwerk Pflegefamilien ist 30 Jahre alt geworden. Der Tag stand unter dem Thema Zuversicht. Mut ist der Anfang jeden Handelns. Dabei gingen wir der Frage nach, wie wir es schaffen, in gesellschaftlich oder persönlichen schweren Zeiten zuversichtlich zu bleiben. Wie das funktionieren kann, das hat unter anderem die Journalistin Ronja von Wurm-Seibel erzählt. Ihren Vortrag hört ihr gleich und im Anschluss daran den ersten Teil einer Diskussionsrunde mit ehemaligen Pflegekindern, aktiven Pflegeeltern und FamilienberaterInnen. Die Moderation des Tages hatte Thomas Philipsen. Ronja von Wurm-Seibel hat ein anderes Denkmodell entwickelt und stellt die Frage, was machen eigentlich Nachrichten und schicksalshafte Ereignisse mit uns? Sie hat dazu ein tolles Buch geschrieben, Wie wir die Welt sehen. Ihr Credo als Journalistin ist, sie will weiterhin über die Probleme der Welt schreiben, dabei aber gleichzeitig aufzeigen, was vielleicht ein Hoffnungsschimmer sein kann. Und zwar nicht, um die bestehenden Probleme zu marginalisieren, sondern mit dem Gedanken, okay, das ist schlimm, aber was machen wir jetzt damit? Wie können wir aktiv damit umgehen und vielleicht sogar etwas am Status quo verbessern? Also raus aus der Lethargie, rein ins Aktivwerden, ins Bearbeiten. Und so ist es häufig auch mit den Lebensgeschichten von Pflegekindern. Ihr bisheriges Leben, so individuell die einzelnen Geschichten auch sind, ist geprägt von dem schweren Schicksal, dass sie nicht bei ihren Eltern leben können. So, dann hören wir doch mal rein in den Vortrag von Ronja von Wurm-Seibel.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und will nur ganz kurz, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, sagen, dass ich auch selbst Pflegemutter bin, inzwischen eines inzwischen erwachsenen Jugendlichen und deswegen, ich habe das nicht in Westfalen gemacht, sondern in Hamburg. Deswegen möchte ich einmal auch, ich erlaube mir das einfach mal stellvertretend für alle Pflegeeltern, die nicht so ein tolles Netzwerk im Rücken hatten, Danke sagen für diese Arbeit. Ich bin weitaus keine Expertin, aber ich weiß auf jeden Fall, wie wichtig sie ist und wie viel Liebe und Sicherheit es braucht, damit so eine Reise gut gelingen kann. Genau, also ich bin auch emotional heute ganz da, will ich damit nur sagen. Jetzt ist mein Job ja aber was ganz anderes, nämlich einmal in diese Welt abzutauchen von eigentlich negativen Nachrichten. Das machen wir auch gleich. Davor möchte ich Sie aber eigentlich nochmal in eine ganz, ganz andere Welt entführen, nämlich in die Welt meiner Oma. Meine Oma ist 91 Jahre alt geworden und hat fast ihr ganzes Leben lang in einer Kleinstadt gelebt. Normalerweise erzähle ich bei solchen Vorträgen jetzt immer ganz kompliziert, wo die Kleinstadt ist. Hier kann ich, glaube ich, einfach sagen, Haltern am See. Und ich selber bin nicht dort aufgewachsen, sondern im Münchner Outback, in einem kleineren Dorf im Westen von München. Und das heißt, ich habe meine Oma nicht so oft gesehen. Wir waren meistens in den Ferien hier und das waren dann so, sag ich mal, 3-mal im Jahr vielleicht. Dazwischen lagen immer mehrere Monate. Und ich weiß noch, dass immer, wenn wir wieder bei meiner Oma angekommen sind, dass sie mir und meinen Geschwistern so eine Art Update gegeben hat, was in der Zwischenzeit passiert war. Also was in Haltern am See passiert war, was in ihrer Nachbarschaft passiert war, was in unserer Großfamilie passiert war. Und obwohl das Ganze schon eine Weile her ist, ich bin inzwischen 37 Jahre, weiß ich noch, dass das wirklich immer die absoluten Horrorgeschichten waren. Also Leute hatten sich getrennt, das war noch das Harmloseste, sind obdachlos geworden, drogensüchtig, an Krebs erkrankt, an anderen lebensbedrohenden Krankheiten, wurden ausgeraubt. Also immer so Geschichten, wo zumindest für den Moment das Leben der betroffenen Person so in Scherben vor den Füßen lag. Und das war, ich erinnere mich wirklich noch wie heute an den Moment, wo ich dachte, boah, also die armen Menschen in Haltern am See, was haben die für ein Pech, dass die in so einer wahnsinnig gefährlichen Stadt geboren sind? Und ich konnte wirklich überhaupt nicht verstehen, warum die nicht einfach irgendwann wegziehen, wenn da ständig so furchtbare Dinge passieren. Und ich war so froh und beruhigt, dass ich selber aus dem sicheren München kam, wo all diese furchtbaren Dinge einfach nicht so passierten. Oder so war das zumindest meine Wahrnehmung. Sie haben jetzt gelacht, ich schmunzle inzwischen auch, tatsächlich war das damals meine Überzeugung. Und zwar für einige Jahre. Ich glaube, ich war so 14 oder so, als ich irgendwann gemerkt habe, nee, das ist natürlich totaler Quatsch. Haltern am See ist nicht gefährlicher als jede andere Kleinstadt auch in Deutschland. Und dass mein Eindruck eben allein daraus gespeist war, von den Geschichten, die meine Oma mir immer erzählt hat und so regelmäßig erzählt hat. Und ich habe mit ihr darüber nie gesprochen, über den Grund, aber ich vermute einfach, sie hat sich bewusst oder unbewusst überlegt, als wir zu Besuch kommen, na, was kann ich denen denn Neues erzählen? Was haben die vielleicht noch nie gehört? Was finden die vielleicht auch beeindruckend oder ungewöhnlich? Oder ja, einfach vielleicht Dinge auch, die sie beschäftigt haben, weil sie eben so nicht alltäglich waren. Und auf der anderen Seite ist bei mir dann aber eben dieser Eindruck entstanden, dass Haltern am See tatsächlich so gefährlich war. Es hat noch ein paar Jahre gedauert. Und dann hat sich mein Blick dem meiner Oma etwas angenähert. Also persönlich hoffe ich nicht, das müssen andere bezeugen, aber beruflich auf jeden Fall. Ich bin Journalistin geworden, ich habe bei der Wochenzeitung Die Zeit im Politikressort gearbeitet als Redakteurin und habe für mich eigentlich den Beruf so verstanden, ich schaue, was schlecht läuft in unserer Gesellschaft, wo die Fehler sind, wo die Missstände sind. Und das recherchiere ich und dann berichte ich das. Und dann, was dann passiert, darüber habe ich nicht so konkret nachgedacht, aber hatte, glaube ich, schon irgendwie so, zumindest so ein Gefühl, dann kümmert sich da schon irgendwer drum. Also so war, glaube ich, meine Einstellung. Und ich bin damit auch sehr gut gefahren. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich fand das sehr erfüllend. Ja, das waren aber wirklich einfach so Probleme. Also ich habe zum Beispiel mit traumatisierten Veteranen der Bundeswehr gesprochen, die nicht genug Versorgung bekommen haben. Ich war in Athen zu Zeiten der Finanzkrise, habe mich da mit dem wirklich sehr, sehr mangelhaften Gesundheitssystem beschäftigt, das unter den europäischen Sparmaßnahmen sehr gelitten hat. Ich habe über Kinderarmut in Hamburg berichtet. Also alles jetzt nicht so Happy-End-Themen, sage ich mal. Und bin damit aber auch ganz gut gefahren. Das hat sich dann nochmal sehr geändert, als ich mit 27 Jahren beschlossen habe, nach Afghanistan zu ziehen und dort als Reporterin zu arbeiten. Ich war damals noch relativ jung, würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht, aber ich war auf jeden Fall nicht naiv. Also mir war schon klar, was ich da mache. Mir war klar, dass anders als Haltern am See Kabul wirklich ein bisschen gefährlicher ist und dort einige Risiken auf mich warten, denen ich jetzt hier einfach aus dem Weg gehen könnte. Habe mich entsprechend vorbereitet. Ich habe ein Seminar bei der Bundeswehr gemacht, wo man unter anderem 3-4 Stunden entführt wird. Kann ich niemandem empfehlen. Falls Sie mal die Gelegenheit haben sollten, sagen Sie nein. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, sodass ich mich hätte selbst versorgen können, wenn ich angeschossen worden wäre. Ich habe ein Testament geschrieben. Also ich sage das alles nicht, um zu prahlen, sondern um zu sagen, mir war schon klar, was ich da mache. Meiner Oma übrigens auch. Die hat mir damals einen Zeitungsartikel ausgeschnitten und per Post geschickt aus dem SZ-Magazin. Der ging über eine Kriegsreporterin, die während ihrer Arbeit gestorben ist. Und der Artikel, kann man sich vorstellen, war an sich schon nicht so erbaulich. Meine Oma hat noch mit Lineal feinsäuberlich die schlimmsten Stellen unterstrichen. Das war dann so fragwürdiger Lebenswandel, massiver Alkoholkonsum, unstete Beziehungen. Sie hat wirklich alles versucht mit diesem Artikel, dass ich meine Entscheidung nochmal überdenke, hat aber nicht funktioniert. Ich bin nach Afghanistan gezogen war, wie gesagt, auch gut vorbereitet, habe dann aber vor Ort ganz schnell gemerkt, dass ich trotz dieser Vorbereitung eine Sache komplett vergessen habe. Und ich kann eigentlich nicht mehr sagen vergessen, weil ich habe einfach nicht drüber nachgedacht davor. Und das war die Frage, was die Nachrichten in Afghanistan mit mir machen. Und ich habe gerade extra Nachrichten in Anführungszeichen gesagt, weil bevor Dinge zu Nachrichten werden, davor stand ja mein Job. Das heißt, für mich waren das einfach Menschen, die vor mir saßen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, die ich vielleicht begleitet habe, während ihnen Dinge passiert sind oder sie zumindest davon erzählt haben, die eben für mich jedenfalls damals sehr erschütternd waren. Die erste Geschichte, die ich in Afghanistan recherchiert habe, ging um drogenabhängige Jugendliche und Kinder. Das ist in Afghanistan leider strukturell ein riesiges Problem, aus dem sehr banalen Grund eigentlich, dass 95% aller Opiate weltweit aus Afghanistan stammen. Das heißt, die sind einfach in Unmengen vorhanden, sehr, sehr günstig. Und das gemischt mit eben der Tatsache, dass viele Menschen dort wirklich starke Probleme im Leben haben, führt das eben dazu, dass viele Menschen auch schon sehr früh in die Abhängigkeit geraten. Ich habe damals 2 Familien begleitet und das jüngste Kind, das ich damals getroffen habe, das war 1 Jahr alt und bereits abhängig von Opium. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sehr schnell und sehr stark meinen Beruf in Frage gestellt habe und mich gefragt habe, so, was mache ich hier eigentlich? Ich höre jetzt diese Geschichten, ich schreibe darüber, ich schicke die nach Deutschland, die werden dort gedruckt, Menschen lesen das. Und ich habe mir schon vorgestellt, dass es dann auch sowas wie Mitgefühl gibt, wenn Menschen so eine Geschichte lesen. Ich konnte aber gar nicht anders, als mir auch so eine Art Schulterzucken vorzustellen. Dass Menschen irgendwann dann sagen, naja, es ist schlimm, aber es ist auch weit weg und was, ich kann nichts dagegen tun. So was, inwiefern berührt mich das? Wieder eine schlechte Geschichte aus Afghanistan. Und dann hatte ich irgendwie schnell den Impuls, nee, da will ich nicht mitmachen. Ich muss das für mich irgendwie anders lösen. Ich habe darüber dann sehr nachgedacht und auch gehadert und bin letztendlich zu der Überzeugung gekommen, dass ich weiterhin nach Problemen suchen will. Ich glaube, es ist wichtig, Probleme zu verstehen, wenn wir Veränderungen bewirken wollen. Dass ich aber bei jedem einzelnen Bericht, den ich persönlich verfasse, mich immer auch frage, was ist denn so der Hoffnungsschimmer? Nicht, um die Geschichte so zu erzählen, dass wir dann sagen können, ach, ist ja alles gar nicht mehr so schlimm. Manche Sachen sind einfach furchtbar schlimm. Sondern mit dem Gedanken oder dem Wunsch, immer auch meinen Blick in die Frage zu richten, okay, das ist schlimm und jetzt, was machen wir jetzt damit? Wie kommen wir da wieder raus? Wie können wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Ich habe das dann angefangen in Afghanistan, es hat super gut funktioniert für mich. Ich habe auch schnell gemerkt, dass ich ein ganz anderes Feedback von LeserInnen bekomme, die eben genau das auch schnell bemerkt haben und mir rückgemeldet haben, dass ihnen das sehr hilft. Und bin dann nach 1,5 Jahren wieder zurück nach Deutschland gezogen und habe damals mit meinem Partner zusammen einen Dokumentarfilm angefangen über Überlebende eines Selbstmordattentates und habe in dem Zusammenhang mich so über die konkrete Geschichte hinaus angefangen, mit Terror zu beschäftigen und wie eigentlich Terror funktioniert. Denn Terror ist eigentlich ein sehr merkwürdiges Phänomen aus meiner Sicht. Verhältnismäßig sterben daran nur verhältnismäßig, wie gesagt, wenige Menschen weltweit. Und trotzdem war es damals, das war das Jahr 2016, war das damals die größte Angst der Deutschen, an einem Terroranschlag in Deutschland zu sterben, was quasi nahezu ausgeschlossen ist, aber das war von 75% der Menschen in Deutschland die größte Angst in diesem Jahr. Das heißt, mich hat diese Frage fasziniert fast schon, wie gelingt es, dass Menschen so viel Angst davor haben. Habe dann ganz viele Bücher gelesen, Studien gelesen und bin letztendlich auf eine Studie gestoßen, die aus den USA stammt und die im Zusammenhang mit 9/11 durchgeführt wurde, wo die Forschenden damals festgestellt haben, dass selbst diejenigen Menschen, die persönlich gar nicht betroffen waren von den Anschlägen, also die selber nicht dort waren, die aber auch keine Angehörigen verloren haben, die quasi niemand von den Menschen kannten, die dort betroffen, gestorben oder auch nur verletzt worden sind, dass bei diesen Menschen aber auch ganz ähnliche Symptome festgestellt worden sind, wie bei den Menschen, die tatsächlich von diesen Anschlägen traumatisiert worden sind. Also allein dadurch, dass sie eben viel Nachrichten zu diesen Anschlägen konsumiert hatten, haben sich traumaähnliche Symptome dort feststellen lassen. Und da habe ich natürlich sofort aufgehorcht, weil mich das stark an meinen Beruf erinnert hat. Und habe für mich so, ja, habe dann immer weitergelesen und habe schnell gemerkt, dass das inzwischen wirklich breit erforscht ist, dass negative Nachrichten, wenn wir sie in der Masse konsumieren, mit uns eben mehr oder weniger zwangsweise bei uns zu diesen Gefühlen von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust führen. Das kann dazu führen, dass wir depressive Phasen erleben. Es kann zu tatsächlich klinischen Depressionen führen. Es kann zu Apathie führen, also dass wir gefühllos werden als Schutzmechanismus, weil wir irgendwann sagen, ich halte das alles gar nicht mehr aus. Das ist für uns Einzelne schon ein schlimmer Zustand. Wir sind ja soziale Menschen, wir möchten soziale Wesen, wir möchten ja mit anderen mitfühlen. Das ist aber natürlich auch für unsere Demokratie absolut fatal, wenn wir irgendwann aufhören, mit anderen Menschen mitzufühlen, weil wir das natürlich brauchen, dass wir uns ineinander reinversetzen können. Und als ich das alles so gelesen habe, ist bei mir eigentlich die Überzeugung gewachsen, okay, das ist wirklich ein Thema, das ich persönlich für ganz, ganz wichtig halte und wo ich glaube, dass wir für uns Einzelne, aber auch als Gesellschaft viel verändern können. Ich habe dann angefangen, Workshops zu geben, Seminare zu geben, letztendlich auch mein Buch darüber zu schreiben und habe mich so ein bisschen gefragt, okay, diese Erfahrung, die ich jetzt selber gemacht habe, beruflich und auch in meinem Privatleben, wie kann ich die eigentlich auf eine prägnante Formel bringen? Wie kann ich das schaffen, dass ich das auf den Punkt bringe, so dass man schnell versteht, aha, darum geht's. Diese Formel ist nicht sehr mathematisch, mir geht's mit Zahlen ähnlich wie dir. die Formel heißt Scheiße plus X. Und was meine ich jetzt damit? Also die Scheiße ist, glaube ich, selbsterklärend. Das sind die Dinge, die wir im Leben um uns rum haben, die uns überfordern, wo wir das Gefühl haben, okay, ist ja alles schön und gut, aber jetzt ist wirklich so eine Situation, wo ich hilflos bin, wo ich nichts mehr machen kann, wo ich dem komplett ausgesetzt bin. Und Genau, also das ist quasi der erste Teil der Formel. Bei dem zweiten Teil, beim X, geht es im Prinzip um die Frage, was können wir jetzt tun? Das muss gar nicht unbedingt immer ich als Individuum sein, das können auch andere sein oder etwas abstrakter die Gesellschaft oder die Politik oder so. Aber dass wir uns immer wieder die Frage stellen, was kann man, obwohl ich das eigentlich in dem Zusammenhang nicht so gern verwende, weil das sehr abstrakt ist, aber was können Menschen dagegen tun? Und das Wichtige bei diesem X ist, dass das ein allererster Schritt nur sein muss. Das muss nicht die Lösung sein. Das kann wirklich ein winzig kleiner Schritt sein. Wenn wir es schaffen, dass wir diesen ersten mini kleinen Schritt finden und wir müssen den nicht mal selber gehen, es reicht uns, den wirklich vor Augen zu halten. Aha, das könnte ich oder eine andere Person jetzt tun, um dieses Problem etwas zu verbessern oder vielleicht auch nur, um die Probleme etwas abzuschwächern, die Lage etwas weniger schlimm zu machen, dann führt das dazu, dass wir aus diesem Zustand der Ohnmacht herauskommen. Und das ist wirklich eigentlich das Wichtige. Denn vor Krisen an sich müssen wir Menschen keine Angst haben. Wir können mit Krisen umgehen. Krisen hat es immer schon gegeben, seit es uns Menschen gibt und davor auch schon. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Krisen sind oft die Momente, wo wir zusammenwachsen, wo wir über uns hinauswachsen, wo wir solidarisch werden, wo wir nochmal nach ganz anderen Wegen suchen, zusammenzuarbeiten. Es gibt ja dieses Bild von Hobbes, der Mensch ist des Menschen Wolfes, also wenn es schlimm wird, fangen wir an, uns gegenseitig zu fressen, ist historisch absolut widerlegt inzwischen. Also die allermeisten Menschen halten zusammen, wenn es drauf ankommt. Darauf können wir uns verlassen. Wir können uns darauf verlassen, dass wir mit Krisen umgehen können. Was die meisten von uns eben nicht so gut können, da schließe ich mich auch gerne ein, ist eben mit Ohnmacht und Kontrollverlust umzugehen. Und deswegen ist dieses X so ein, so ein wirklicher Gamechanger eigentlich, weil wir uns da immer wieder bewusst machen können, ich kann doch was tun, ich kann doch was tun. Und das führt, wenn wir das immer wieder machen, zu eben einem ganz anderen Blick auf die Welt und auch einem ganz anderen Umgang mit Problemen. Ich würde jetzt mal aufhören an der Stelle für den Moment. Genau, und wenn es Fragen dazu gibt oder Anregungen oder so, sehr gerne.
Ronja, vielen Dank. Ich frage erstmal vorab, wie kommt das eigentlich, dass wir eigentlich so gerne ja in den schlechten Sachen baden? Das ist ja irgendwie so ein Reflex, den ihr als Journalisten, ist es ja nicht umsonst, dass so viel Schlechtes auch gern geschrieben wird, weil es sich besser verkauft. Im Internet sieht man das im Moment, dass die Klickzahlen wirklich berechnet werden. Da gibt es mittlerweile Headliner-Redaktionen, die nur bewusst provokant, schwierig, schlecht formulieren, damit die Klickzahl höher ist. Warum funktionieren wir so?
Ja, ich will kurz noch von hinten quasi anfangen. Also tatsächlich stimmt es, die schlechten Nachrichten funktionieren. Langfristig wissen wir inzwischen aber auch, funktionieren sie eigentlich doch nicht, weil eben viele Menschen aufhören, Nachrichten überhaupt zu konsumieren, wenn sie so viel Negatives konsumieren. Also es lohnt sich für Redaktionen durchaus auch andere Geschichten zu erzählen, weil dann die Leute unter Umständen länger dranbleiben. Kurzfristig kommt da das zu Trage, was ich jetzt mal unser Tigergehirn nennen würde. Und zwar ist es ja so, dass wir evolutionsbiologisch so veranlagt noch sind, dass wir einfach negative Informationen viel, viel stärker wahrnehmen. Also bildlich gesprochen können wir uns das so vorstellen, alles Negative nehmen wir wahr wie so große, blinkende, leuchtende Neonschriftlettern direkt vor uns. Und eher ausgeglichene Informationen oder sogar positive Informationen sind eher wie auf so einem ganz, ganz kleinen Zettel und wir brauchen eine Lupe und müssen die festhalten, damit wir die nicht direkt wieder vergessen. Also wir merken uns negative Informationen besser, wir halten die für relevanter, wir haben auch dieses Gefühl, nee, das ist doch jetzt wichtig. Das heißt, wir teilen das auch eher, wir verknüpfen es besser mit schon bestehendem Wissen. Und das alles kommt eben aus dieser Zeit, als wir uns tatsächlich noch zum Beispiel gegen wilde Tiere verteidigen müssen, deswegen das Tigergehirn oder so nenne ich das mal. Und da wird es eigentlich schnell deutlich, finde ich. Also wenn wir uns vorstellen, wir stehen auf einer Wiese, links von uns sind, sagen wir mal, 1000 Schafe und rechts von uns ist ein Tiger, dann würden, glaube ich, die meisten von uns, ich auf jeden Fall, nicht sagen, naja, ist ja nur ein Tiger und 1000 Schafe, jetzt schaue ich mir erstmal die Schafe an, sondern wir würden den Tiger fokussieren. Und wenn der die Pfote hebt, dann würden wir nicht sagen, ach süß, der kratzt sich gleich, sondern wir würden uns halt in Sicherheit bringen. Das heißt, diese Funktion von unserem Gehirn macht schon Sinn für solche Momente, die früher aber viel, 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 viel häufiger natürlich waren als heute im Leben von den allermeisten Menschen, die in Deutschland oder auch Mitteleuropa leben. Das heißt, wir haben eigentlich ein Gehirn, das nicht mehr, also die Grundfunktionsweise von unserem Gehirn auf dieses Ding bezogen, ist eigentlich nicht mehr so hilfreich für unseren Alltag. Die gute Nachricht ist, wir können das Stück für Stück entlernen, also nicht komplett, aber wir können zumindest trainieren, dass wir diese anderen Informationen auch wieder wahrnehmen, aber unsere Grundeinstellung, also bis wir uns dieses alles bewusst machen, ist eben erstmal zu sagen, negativ, ah ja, das ist wichtig.
Das hört sich gut an, theoretisch. Und wie ist das in der Praxis? Weil ich habe, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich dann immer überlegt, das hörte sich alles super an und ich war also ganz beseelt und dachte, ich habe mein Leben jetzt im Griff. Und dann kam meine Frau rein und nein, nicht wegen meiner Frau, sondern nein, mit einem.
Zu billig.
Das wäre jetzt zu billig. Nein, nein, und kam meine Frau rein und hatte irgendwie eine schlechte Nachricht. Und ich merkte nach dem Gespräch, wie gerne ich mich in das Schlechte gelegt habe. Weil sie hat was erzählt und hatte sich über was aufgeregt. Und dann habe ich das noch ein bisschen ergänzt. Und dann macht das ja richtig Bock, ne, da so richtig reinzugehen. Und irgendwie fühlt man sich fast dabei wohl. Also, zurück. Kann man das irgendwie trainieren? Also, ich merke, ich müsste es trainieren. Also, ich kann jetzt morgens aufstehen und sagen, okay, heute bin ich auch mal positiv. Aber das funktioniert bei meiner Emotionalität nur bis zum nächsten empörten Empfinden.
Genau, bis zum Blick aufs Handy wahrscheinlich.
Ja, ja, genau, genau, genau.
Genau, dann nimmst du nochmal mein Buch in die Hand. Da sind nämlich nach jedem Kapitel lauter Experimente, wie man das trainieren kann. Weil tatsächlich, klar, man versteht das alles irgendwie schnell, aber dann da in die Gewohnheit reinzukommen, ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Ich kann mal eine Sache sagen, die bestimmt auch den meisten von Ihnen schon mal irgendwo begegnet ist, weil das heutzutage viel empfohlen wird. Die funktioniert aber, das ist wissenschaftlich erwiesen und deswegen empfehle ich die so gern. Wenn Sie jeden Tag 3 oder 5 Dinge aufschreiben, sich vor Augen halten oder sonst wie, für die Sie dankbar sind, die schön sind, klingt das erstmal nach, naja, was soll das denn ändern? Es ist aber wissenschaftlich erwiesen, das reicht tatsächlich schon, um unserem Gehirn, also wir dürfen auch mehr machen, aber das ist schon ein super erstes Training, um unser Gehirn quasi darauf aufmerksam zu machen oder ihm die Botschaft zu geben, Vorsicht, diese Informationen sind für mich auch relevant. Also wir trainieren unser Gehirn quasi zu sagen, übersehe die mal nicht. Und wenn wir das machen, das merkt man auch wirklich ganz schnell, also merken Sie nach 3, 4 Wochen, da ist eine Veränderung spätestens, dann sehen wir auf einmal einfach andere Dinge. Wir nehmen wirklich andere Dinge wahr, weil unser Gehirn quasi versteht, ah, okay, das ist für dich auch relevant, jetzt so bildlich gesprochen. Ne? Die Vorgänge sind etwas komplexer, aber damit wir uns das vorstellen können. Also das ist ein erster Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann. Und natürlich, deswegen ist diese Formel auch so plakativ, Scheiße plus X, die können wir natürlich auf alles anwenden. Also sowohl beim Nachrichtenkonsum zu sagen, okay, Moment mal, wo ist hier eigentlich mein X? Als auch bei tatsächlichen Problemen, die wir haben. Ich mache das selber immer noch so, dass ich mir oft dann einfach Stift und Zettel in die Hand nehme und sage, okay, das ist mein Problem. Jetzt suche ich mal so lange nach einem möglichen X, bis irgendeins auftaucht, wo ich sage, ah, das kann ich doch umsetzen. Und dann hilft das einfach, dass wir schnell diesen Blick, nicht um zu sagen, es ist nicht schlimm, also das ist mir auch ganz wichtig, ne, dass wir nicht Sachen schönreden oder sagen, ach, ist doch nicht so schlimm oder schau, dem geht's noch schlechter oder so, sondern das ist dann eher wenig hilfreich, sondern um eben zu sagen, okay, das ist furchtbar schlimm und gleichzeitig bin ich aber nicht, ich bin dem nicht komplett ausgesetzt, ich kann irgendwie damit umgehen.
Hat da jemand mal Erfahrung gemacht? Macht das jemand von Ihnen so mal einfach sich mal nur schöne Sachen aufschreiben und gucken, was dann? Da komme ich doch mal da vorne hin, dann frage ich mal. Du siehst auch schon glücklich aus. Also von der. Erzähl mal, wie machst du das?
Also ich schreibe die nicht auf. Ich denke die für mich. Zum Beispiel habe ich einen Arbeitsweg gehabt, immer über die Promenade. Und da habe ich unheimlich oft morgens gedacht, mein Gott, habe ich's gut. So ein Arbeitsweg. Und mit diesem Gefühl bin ich dann auch da angekommen. Also ich kenne das, dass ich schon auch viel Schönes wahrnehme. Und mit den Nachrichten mache ich es eher so, ich gucke wirklich weniger.
Okay. Hat noch jemand so eine Erfahrung gemacht? Macht das noch mehr? Das ist der ganz einfache Weg eigentlich, ne? Also es ist schon.
Absolut, es muss auch nicht aufschreiben sein, kann beim Zähneputzen sein oder beim Duschen oder eben irgendeine Routine, wo man sagt, so Moment, jetzt atme ich mal durch und erinnere mich. Und gerade es hilft wirklich gerade an diesen Tagen, wo wir denken, so dankbar, wofür soll ich denn heute dankbar sein? So, da gibt's nichts. Gerade an diesen Tagen. Und wenn es dann wirklich so Sachen sind wie mein Herz schlägt, ich kann atmen, ich habe ein Dach über dem Kopf oder eben diese Dinge, an die wir uns schnell gewöhnen, wo wir vielleicht nicht immer bewusst merken, ah, dafür kann ich eigentlich auch dankbar sein. Und das alleine liegt dann wie so einen kleinen Schalter um mit der Zeit.
Okay, ich nehme ganz viel mit jetzt aus deinem kleinen Vortrag. Natürlich auch die Formel, nicht nur Scheiße plus X, sondern wer Haltern schafft, schafft auch Kabul. Ja. Ja, okay, Ronja, danke dir.
Das war der Input von Ronja von Wurmseibel. Ihr Buch »Wie wir die Welt sehen« ist 2022 im Kösel Verlag erschienen. Wie schaffen wir es als Pflegekinder, als Pflegeeltern, genau dieses positive X zu sehen? Darum ging es im Anschluss in der Diskussionsrunde. Mit dabei sind Pauline Koch und Julia Ackermann. Beide wuchsen in einer Pflegefamilie auf. Dazu die Pflegemutter Iris Westermeier und die beiden FamilienberaterInnen Katrin Schipp und Jens Kalpein. Um möglichst viele Stimmen von jungen Menschen zu hören, die in einer Pflegefamilie groß geworden sind, haben wir im Vorfeld mehrere Interviews geführt, die immer mal wieder in die Talkrunde eingebaut wurden.
Wir fangen mal bei euch hier vorne an. Ihr seid als Doppelexpertin eigentlich heute hier, muss man sagen. Ihr seid ja nicht nur Care-Lieberin, sondern ihr seid eigentlich quasi schon in dem Beruf von Katrin und Jens gelandet, ne? Erzählt mal.
Genau, ich arbeite als Erzieherin in der ambulanten Erziehungshilfe in Raum Lengerich tatsächlich, genau, vom Jugendheim Tecklenburg. Bin also halt als Familienhilfe tätig und habe so die Doppelrolle als Care-Lieberin, also Care-Lieberin zu sein und den sozialen Beruf auch auszuführen.
Genau, bei mir ist das genauso. Ich bin aber noch nicht fertig ausgebildet. Ich bin gerade im 6. Semester des Studiums der sozialen Arbeit, also kurz vor Ende. Und dann werde ich halt auch genau in den Beruf einsteigen und habe dadurch auch dann die Doppelrolle.
Okay. Hat euch das geprägt, das Pflegekind-Dasein, dass ihr sehr viele Sozialarbeiter erlebt habt, Pädagogen erlebt habt? Hat das geprägt, so eine Berufswahl zu treffen?
Bei mir definitiv. Also meine Pflegemutter ist selber macht Erziehungsbeistandschaft und ist sozialpädagogische Familienhilfe. Auch meine Pflegeschwester ist auch im sozialen Bereich. Das heißt, da habe ich es mitbekommen. Aber auch von meiner Biografie her wollte ich tatsächlich was zurückgeben. Also, weil ich spoiler jetzt mal, aber bei mir ist es schon ganz gut gelaufen in der Pflegefamilie und
Das ist gar nicht schlimm. Also,
nee, genau. Und deswegen hatte ich auch so die Motivation, meinen späteren Klienten was zurückzugeben. Ja.
Vielleicht, wenn du da schon gespoilert hast, vielleicht erzählst du nochmal ganz skizziert kurz deine Vita. So. Mhm.
Genau, also ich bin bei meiner leiblichen Mutter aufgewachsen, also sie war alleinerziehend und aufgrund von einer körperlichen Krankheit, die eben auch nicht heilbar ist, ging es dann darum, okay, was passiert mit mir? Und weil ich auch gerade schon gesagt habe, dass meine Pflegemutter bei uns damals gearbeitet hat, hat sie sich gedacht, warum nicht Pauline bei uns aufnehmen? Letztendlich wurde das dann vom Jugendamt und von allen Beteiligten mitgefahren. Und dann bin ich 2009 in die Pflegefamilie gezogen, wo ich dann auch bis zu meinem 21. Lebensjahr offiziell gelebt habe, weiter darüber hinaus. Aber dann endet ja die Hilfe, also mit dann spätestens 21.
Wie war's bei dir, Julia?
Ja, wo fange ich an? Also ja, tatsächlich sind mein jüngerer Bruder und ich gemeinsam aus der Familie genommen worden damals, aus unserer Herkunftsfamilie. Genau, und wir lebten dann erstmal für 2 Jahre in einer Wohngruppe. Und in diesen 2 Jahren haben mein Bruder und ich uns schon immer gewünscht, eine Familie zu haben, sodass dann sich auf den Weg gemacht worden ist und eine Pflegefamilie gesucht worden ist. Sodass ich dann mit 11 Jahren und mein Bruder war 5, genau, sind wir gemeinsam in eine Familie vermittelt worden. Genau, und da habe ich bis zu meinem knapp 18. Lebensjahr auch gelebt, also knapp 7 Jahre. Genau, und bin dann halt noch vor meinen Abiturprüfungen tatsächlich ausgezogen. Und mein jüngerer Bruder wohnt noch dort, zieht aber perspektivisch auch bald aus. Genau.
Okay. Danke euch für den kleinen Überblick und wir gehen mal in dieses erste Audio rein. Das sind genau Ausschnitte, die sich mit dem Aufwachsen in der Pflegefamilie beschäftigen.
Ich habe gemerkt früher, wenn ich den Leuten das erzählt habe, wie ich aufgewachsen bin, was damals passiert ist und, die haben mich anders behandelt. Na, und das wollte ich eben nicht.
Dann kommen diese Fragen und dann sage ich das. Ja, ich bin seitdem ich 4 Monate alt bin in einer Pflegefamilie. Aussagen wie, oh, das tut mir leid. Das ist, glaube ich, auf Platz 1 meiner Reaktion. Dass sie mich dann irgendwie auch ein bisschen, auch anders wahrnehmen. Und das möchte ich halt nicht. Damals habe ich das versucht zu verdrängen, weil mich das so sauer auch gemacht hat. Das war dann diese Phase von, okay, ich bin sauer auf meine leiblichen Eltern. Warum kann das nicht einfach jeder akzeptieren, dass es für mich meine Familie ist? Auch biologisch habe ich dann so versucht, das zu verdrängen. Genau, das war ein ganz langer Prozess auf jeden Fall.
Man hat halt, wenn man Pflegekind ist, einfach viele Themen, die parallel mitlaufen im Vergleich zu Kindern, die kein Pflegekind sind. Und dass ich mich da irgendwie immer extrem angestrengt habe. Ich wollte gute Noten haben. Ich wollte halt einfach so sein wie andere Kinder. Und dass halt das natürlich schon auch so ein bisschen auf die Psyche geht, sage ich jetzt mal. Und ich das früher nicht wahrgenommen habe, aber auch so bei Übergängen, sage ich jetzt mal. Also ich habe das erlebt, ich habe 2020 mein Abitur gemacht, das habe ich auch alles erstmal gut hinbekommen und dann habe ich einen Bufdi angefangen und da ist es halt psychisch bei mir richtig eingebrochen. Also da, so habe ich mich auch noch nicht erlebt und dass ich da halt einfach irgendwie gemerkt habe, oh, das ist schon eine Herausforderung, da kommen viele Themen, die ich vielleicht auch ein bisschen verdrängt habe, wieder mit hoch. Also dass ich da das halt irgendwie einfach gemerkt habe, dass vielleicht Pflegekind sein sich auch noch mal ein bisschen eben abhebt.
Ja, da hat man jetzt ganz viel gehört, dass man als Pflegekind sich schnell in so einer Position befindet oder fühlt, irgendwie ein bisschen outstanding zu sein. Könnt ihr so diese Erfahrung teilen?
Auf jeden Fall. Also vor allem auch, wenn man es anderen mitteilt, so sieht es ja erstmal niemand. Also wenn man in einer Klasse ist, zur Schule geht, dann also sehen wir ja erstmal nicht irgendwie anders aus, so. Aber wenn man natürlich fragt, Mensch, warum hast du einen anderen Namen als deine Eltern, so, dann fangen Mitschüler schon an, auch Fragen zu stellen. Und wenn man dann sagt, ja, ich wohne in einer Pflegefamilie, dann kommt schon oft so die Reaktion, oh, okay. Ich glaube, es ist viel Unwissen. Es ist auch einfach eine andere Lebensrealität als Kinder, die in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen. Aber ich habe tatsächlich in dem Sinne das so erlebt, man ist halt irgendwie anders. Also man wurde schon in der Schulzeit eher ausgegrenzt, so. Man ist nicht wie die anderen Kinder, man wächst nicht auf wie die anderen Kinder. Man hat halt auch andere Themen als andere Kinder. Das war schon immer auch schwierig und auch eine Herausforderung, da irgendwie auch in der Schulzeit, würde ich sagen, auch so Freundschaften zu finden, die auch halten und wo man auch verstanden wird und auch akzeptiert wird. Da ist natürlich das Kind- und Jugendsein auch so ein bisschen ein schwieriges Alter, was das irgendwie angeht. Genau, aber das wurde dann so, je älter man wurde, auch besser und gefestigter man dann auch Freundschaften hatte, tatsächlich. Also die haben sehr stark geholfen, um da so ein bisschen rauszukommen aus diesem, ich bin ja vielleicht anders.
Gut, wo man nicht rechtfertigen muss oder irgendwie sowas.
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht irgendwie stigmatisiert wurde, ah, du bist ein Pflegekind. Ich bin da mit meiner Geschichte sehr, sehr offen von Anfang an umgegangen, um vielleicht auch so ein bisschen zu vermeiden, dass andere hinter meinem Rücken reden. Deswegen habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Bei mir war das eben eher so ein innerer Konflikt, dass ich so dachte, ich möchte normal sein und kein Pflegekind, aber nicht von außen, dass andere Menschen mir das irgendwie zugetragen haben.
Gibt es da Wege, das abzulegen? Hast du da irgendwie eine Strategie gefunden oder ist man da so ein Leben lang mit dran?
Ja, also ich würde sagen, ich habe da immer noch irgendwie ein bisschen mit zu tun, weil da einfach so Fragen mit einhergehen, Zugehörigkeit, also dass es halt nicht sozusagen dieses Urvertrauen gibt. Also ich bin mit 9 Jahren in die Pflegefamilie gekommen, also recht alt. Und dass solche Dinge irgendwie dann bei mir innerlich mit ablaufen. Ich glaube, der beste Weg ist es einfach zu akzeptieren. Ich bin ein Pflegekind und dass das ja auch total in Ordnung und normal ist.
Okay.
Gibt es eigentlich Möglichkeiten jetzt schon?
Ja.
Es gibt schon eine Frage.
Das gibt auf jeden Fall.
Ich habe keine Frage, sondern möchte gerne ein Erlebnis schildern, was unsere Pflegetochter Lisa, die jetzt 20 ist, in der Grundschule erlebt hat. Wir haben das große Glück, dass Lisa in einer Grundschule war, die nur vierzügig war. Also ne, es gab einzügig war mit einer 4 Klassen. Und der Nachteil, dass sie auf dem Dorf liegt. im Dorf wird sofort wahrgenommen, wer nicht schon da beheimatet wurde, war. Und Lisa dann Situation miterlebt hat, wenn Kinder sich verabredet haben, dass ein Kind zu ihr gesagt hat, ich darf nicht mit dir spielen, du hast ja keine richtigen Eltern. Lisa kam dann nach Hause, war total aufgewühlt und hat gesagt, das stimmt doch nicht, ich habe doch richtige Eltern. Und haben wir gesagt, Lisa, wenn dieses Kind das nächste Mal zu dir sagt, sie darf nicht mit dir spielen, dann musst du sagen, ja, du Arme, du kannst auch nicht, du hast nur ein paar Eltern, ich habe zwei paar Eltern. Und das, diese Art von Humor oder Lockerheit damit umzugehen, hat Lisa sehr stark geholfen, weil sie gefühlt hat, auf der einen Seite habe ich ihren Kummer wahrgenommen, aber auf der anderen Seite ihr deutlich gemacht habe, dass es Menschen gibt, die sowas überhaupt nicht verstehen können und die muss man einfach entweder mitnehmen oder, ich sage das mal ganz krass, dumm sterben lassen.
Okay, ich gebe das mal direkt weiter an Iris Westermeier. Und wir haben im Vorgespräch, es könnte quasi gleich bei dir abgelaufen sein.
Ja.
Also, der offensive Umgang.
Ja, da ich ja selber als Pflegekind quasi ins Leben gestartet bin, mit knapp 6 Jahren, haben meine damaligen Pflegeeltern, jetzt Adoptiveltern, mir immer auf dem Weg mitgegeben, du hast das Glück gehabt, du durftest dir die Familie aussuchen, die anderen sind da reingeboren und die müssen da bleiben. Und das ist der Tenor gewesen, mit dem ich auch unsere Kinder aufgezogen habe und jetzt wieder einen aufziehe, dass ich einfach sage, du bist besonders, weil du hast ein Mitspracherecht in diesem Leben gehabt. Und das war für uns Normalität. Und ich glaube, diese Normalität hat vor allen Dingen unser Dominik ausgestrahlt in der Schule, weil Schwierigkeiten mit Freunden oder so hatte der nie. Im Gegenteil, also unser Haus lief immer über mit Kindern, die halt mit unseren Kindern spielen wollten.
Ne? Und, okay. Ja. Also der Offensive, wir halten mal fest, dass eigentlich der offensive Umgang da das Beste ist. Wie ist das, wenn man jetzt eine solche Familie betreut und man merkt, das stockt da, das bleibt irgendwie diese Stigmatisierung und die steht irgendwie im Wege. Welche Möglichkeiten gibt es da zu helfen?
Ja, ich habe gerade noch mal, als Sie das sagten, irgendwie Ihre Mutter hat damals gesagt, du hattest das Glück, du konntest dir das aussuchen. Spannend fand ich an der Reaktion von Ihnen, dass ja eigentlich im Regelfall anders ist, nämlich dass Jugendämter, Vormünder Entscheidungen treffen, wohin das Kind denn geht. Aber trotzdem hat ja was stattgefunden, dass es im Erleben sowas geworden ist wie, es ist meine Entscheidung. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges in unserer Begleitung, dass wir sozusagen dafür sorgen im Alltag, dass es sowas wie Selbstwirksamkeit gibt und am Ende immer auch sich in einem Prozess entwickelt, dass man sich für diese Pflegeeltern entscheidet. Ne? Auch diese, wir haben ja immer eine lange Anbahnung und die Zuordnung, das ist ja mal erstmal, könnte man sagen, was Fremdbestimmtes. Aber damit es gelingt, muss es irgendwie eine Form von Selbstwirksamkeit geben. Und wenn es dann stockt, dann sind wir dabei und wir reden und wir sprechen und halten Kontakt mit allen, die im System beteiligt sind. Ne? Und entweder gibt es, so wie das in dem Beispiel vorhin war, gibt es eine Lösung zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind selber. Aber manchmal ist es auch verhärteter und schwieriger. Und dann steigen wir ein und sprechen mit Schulen oder auch vielleicht mit anderen Familien.
Ja. Also kurz dazwischen, so zu meinem Beispiel war dann halt so, dass ich zu Beginn in der 5., 6., 7. Klasse auf der Realschule gewesen bin. Und da war es wirklich sehr schwierig. Und ich hatte dann das Glück, also auch so ein bisschen zu dem Thema Scheiße, plus X, so, das X war einfach in dem Sinne mein großes Glück, dass ich Französisch hatte als Zweitsprache und dann tatsächlich so gute Noten hatte, dass ich aufs Gymnasium wechseln konnte. Und das war tatsächlich auch das Heilsame, weil ich da bessere Freundschaften geknüpft habe, besser integriert worden bin und da war Thema Ausgrenzung auch gar nicht mehr vorhanden. Also das war so das Gute. Ja.
Es gibt eine Frage, die nehmen wir mal dazwischen, ne?
Frage nicht direkt, aber irgendwo sucht man sich ja durch den Prozess, den man vorher erlebt, dass die Pflegeeltern oder die zukünftigen Pflegeeltern mit ich sag mal, je nachdem, wo man gerade ist, zum Beispiel bei mir war es Heim, mit da sind und man irgendwo ja auch guckt, mag man sie nicht, man lernt sie ja lange Zeit vorher wirklich ausführlich kennen, so dass man wirklich tatsächlich das erlebt, dass man sich die Eltern aussucht. Was in manchen Fällen vielleicht auch sehr schön sein mag, aber dadurch hast du in der Schule dieses, wenn ein Kind ankommt, ich hasse meine Eltern, weil ich dann diejenige, die gesagt habe, tja, ich durfte mir meine aussuchen. Damit war dann dieses Mobbing oder dieses Ausschließen dann wieder, tja, oh nein, die ist ja doch was Besonderes so.
Ja. Also der offensive Umgang ist, glaube ich, das, was wir festhalten können, was das Beste ist. Wir hatten in Vorgesprächen auch Fälle als Beispiel, die in Arbeitssituationen, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, das immer auch mal verschwiegen haben vor lauter Angst und Stigma, so dass man denkt, oh, das könnte jetzt verkehrt ankommen. Das ist also der falsche Weg. Wir halten das einfach mal als das Offensive einfach mal fest und gehen mal zu dem nächsten Audio. Und zwar wollen wir jetzt uns mit dem beschäftigen, wo man quasi ja all das, was wir gerade schon gesagt haben, einfach den sicheren Halt und die Gewissheit, dass man nichts so Besonderes ist, sondern einfach genauso ein toller Mensch ist wie jeder andere auch. Hören uns das mal an. Das Leben in der Pflegefamilie.
Ich finde, meine Pflegeeltern haben mir direkt vom ersten Tag an ein Zuhause gegeben und das hat man auch direkt gemerkt, finde ich, weil wir hatten ja, also mein Pflegebruder war ja auch schon da und ich bin dann quasi einfach dazugekommen und es war halt schon so eine Familie und man kam da einfach gut rein, finde ich. Und es war halt auch diese bedingungslose Liebe, die direkt da war.
Alles, was ich in den 19 Jahren bekommen habe, versuche ich jetzt im Laufe der nächsten Jahre zurückzugeben, also ich würde, wie gesagt, alles dafür geben, dass meine Eltern glücklich sind.
Ich glaube, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, haben wir einfach uns weiterentwickelt und auch auf vielen Sachen aufbauen können, die nicht mehr vom Alltag her bestimmt sind. Also diese ganzen Alltagssituationen, wo man dann grundsätzlich immer voneinander genervt ist, die waren dann nicht mehr da und da fing das an. Also wir waren immer sehr dicke, aber da hat sich das wirklich nochmal viel, viel weiterentwickelt. Man fragt sich vielleicht in seinem Leben häufig, warum ist das alles so gelaufen und wieso wurden mir so viele Steine in den Weg gelegt, im Gegensatz halt vielleicht zu anderen, die immer alles hatten. Aber am Ende hat es mich stärker gemacht. Und ich habe halt ganz andere Wahrnehmungen und vielleicht auch ein bisschen mehr Ehrgeiz als vielleicht jemand, der es immer leichter hatte. Und für mich ist meine Geschichte, ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Meine Pflegeeltern, die haben mir sehr viel Halt gegeben und die haben mir auch gesagt, das ist nichts Falsches.
Hätte ich jetzt nie eine Pflegefamilie gefunden und wäre immer in der Familie geblieben, wüsste ich nicht, was ich beruflich, schulisch bis jetzt geschafft hätte. Das habe ich in der Pflegefamilie auf jeden Fall gelernt, dass man auch an sich glauben sollte. Und ich habe immer an mich geglaubt, das schaffe ich. Und bis heute habe ich alles geschafft, was ich wollte.
Ja, das sind so toll. Vielleicht klatschen wir da einmal. Ich finde das ganz toll, auch wenn eigentlich nicht alle da sind, aber das. Wir fangen mal irgendwie ganz vorne an. Ich bin ja Laie. Ich bin ja heute hier wirklich, um auch ein Stück weit zu lernen. Und die Fratin Jens mal, es ist ja in sich ein unglaublich schwieriger Prozess, das haben wir ja gerade ja auch schon mehrfach gehört, diese Waage hinzukriegen zwischen diesen einzelnen Parteien in diesem komplizierten System. Vielleicht kannst du mal so diesen Prozess so ein bisschen beschreiben, wie man da so vorgeht.
Ich weiß nicht, ob es so eine Zauberformel gibt, wie man vorgeht. Also wir haben ja jetzt gerade gehört, dass es Beispiele waren, wo die jungen Menschen erklären, dass die sich selbstwirksam fühlen, dass die sich in der Familie aufgehoben fühlen, dass es auch Krisen gegeben hat, an denen die wachsen. Und ich finde, wenn ich so auf unsere Arbeit schaue, dann ist es ziemlich wichtig, im Kontakt mit den Pflegeeltern auch immer wieder dahin zu gucken, an welchen Stellen erzieht man nicht so schnell, sondern begleitet man vielleicht auch erstmal, um den Blick darauf zu richten, und das hat viel mit Beteiligung zu tun, finde ich, den Blick darauf zu richten, wo stehen die denn gerade? die jungen Menschen? Was brauchen die jetzt? Und wo können wir die auch abholen? Also es ist immer irgendwie auch so eine Idee davon zu kriegen, mit Pflegeeltern und Pflegekindern darüber zu sprechen, welchen Impuls haben wir jetzt gerade an der Erziehung und ist der vielleicht jetzt gerade gut oder sollte der vielleicht mal besser hinten anstellen? Und das Thema haben wir natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Also gemeint sind jetzt an dieser Stelle die leiblichen Eltern, die absolut berechtigt in den meisten Fällen, würde ich immer sagen, auch Interessen haben und Wünsche. Also es ist ja nicht so, dass die ihre Kinder nicht lieb haben, sondern sie haben nicht die Fähigkeiten, in aller Regel ist das so, sondern sie haben nicht die Fähigkeiten, das entsprechend umzusetzen. Und dann sind wir oft ein Übersetzer auch in den vielen Parteien gegenüber Jugendamt, Vormund, Pflegeeltern, Pflegekindern, um zu gucken, was ist denn im besten Sinne möglich.
Der ganze Prozess hat ja dann so seine eigene Dynamik, weil es gibt keine Folie, sondern es ist jedes Mal ein ganz neuer und ganz, ganz eigener Prozess. Für mich, ich bin selbst Familienvater von 3 Kindern und ich habe in der Vorbereitung mir vorgestellt, oder zurückgerufen, wenn ich mal lauter werde oder wenn ich mal so durchgreifen muss in der Familie, wie man das dann so mal sagt, dann sage ich manchmal, mach mal kurz die Fenster zu. Und genau, und dann habe ich mir jetzt das überlegt, man ist ja eine öffentliche Familie, wie ihr das nennt, weil ja die ganze Zeit Leute bei euch durch die Fenster reingucken eigentlich. Also wenn du deine Kinder erziehst, dann hast du ja immer auch im Hinterkopf, ja, was könnte jetzt das Jugendamt dazu sagen? Und du musst ja, sag mal so, oder wie ist das für dich?
Nö.
Gar nicht?
Hab ich gar nicht.
Nö. Hast du gar nicht?
Also okay. Wer ein Problem damit hat, wie ich meine Kinder erziehe, der soll erstmal bei uns einziehen und eine Woche lang mit gerade jetzt unserem kleinen fast 12-jährigen leben, dann reden wir uns wieder.
Ja, Katrin, warst du bei der letzten Besprechung dabei, oder?
Ich kenne sie schon zu gut und kann natürlich mir sofort vorstellen, was du da meinst. Und ich glaube, das ist dieses, und das hat uns ja auch immer in der Zusammenarbeit mit allen Höhen und Tiefen, die es gegeben hat, aber war ja immer ganz viel Selbstbewusstsein auch bei dir mit dabei. Und ich glaube, diese Fähigkeit, sich selber zu kennen, früh zu sagen, wann es zu viel wird, wo es schwierig wird. Und ich glaube, auch für uns an der Stelle immer total hilfreich, wenn wir merken, es ist leicht, in Kontakt zu kommen. Und wenn wir merken, unseren Pflegeeltern fällt es leicht zu sagen, was schwierig ist, dann ist es für uns auch am Ende total leicht. Weil das finden wir normal, da können wir gut mit umgehen. Da sprechen wir da in der kollegialen Beratung und gucken nochmal, ob wir neue Ideen kriegen. Aber schwieriger ist es, wenn Menschen sozusagen verunsichert sind und genau dieses Gefühl, was du gerade benannt hast, wenn das irgendwie immer so das erste Gefühl ist, irgendwie vielleicht in der eigenen Biografie schon oft sehr unsicher gewesen zu sein und dann das Gefühl zu haben, die gucken jetzt so kritisch, die verstehen mich nicht richtig. Und diese Art von Beziehung dann erstmal zu entwickeln, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt und wir offen miteinander sprechen können.
Genau, weil das ist ja, ja, Dominik?
Also ich denke tatsächlich, dass eines dieser Schlüsselwörter, egal wie rum man es dreht und wendet, ist Hilfe suchen, Hilfe geben, vielleicht auch 2. Grundsätzlich einfach vor dem Hintergrund, jede dieser Stationen braucht Hilfe. Das Jugendamt braucht die Hilfe, weil es im Grunde genommen die Erfahrungen nicht live miterlebt. Die VSE braucht die Hilfe, weil es Input geben muss, sowohl vom Kind als auch von den Pflegeeltern und gegebenenfalls die finanzielle Unterstützung durch das Jugendamt. Die Eltern brauchen die Unterstützung, um eine gute Bindung zu den Pflegeeltern und dem Kind erhalten zu können, wenn gewünscht. Die Pflegeeltern brauchen Hilfe und müssen diese auch geltend machen, wenn es darum geht, die Kinder sind mal schwieriger. Und die Kinder brauchen die Hilfe und Rückhalt von allen Parteien, die drumherum liegen. Einfach mit den einen lebt man, die anderen finanzieren es und die dritten versuchen es sinnvoll zu steuern. Und ich finde, darauf müssen wir auch wieder ganz viel Wert legen. Hilfe suchen. Das ist das Schlüsselthema.
Ich frage mal, Pauline, du hast gerade eben gesagt, das Urvertrauen verloren. Da ist ja die Familie dann wirklich so der Pool, in den man so einsteigen kann. Wenn du so sagen würdest, so 2, 3 Dinge nennen würdest an Werten, die so eine intakte Familie einem schenken, wo man ein ganzes Leben lang von profitieren kann, welche würdest du sagen?
Auf jeden Fall die bedingungslose Liebe, Ja, und Akzeptanz der eigenen Person, das würde ich sagen, ja.
Okay. Julia?
Also mit bedingungsloser Liebe und Akzeptanz gehe ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, eine gewisse Offenheit und im Austausch bleiben. Also ehrlich sein, so Kommunikation, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Wie erlebt ihr das in der Betreuung? Das ist ja dann manchmal so ein bisschen so ein Konkurrenz wahrscheinlich manchmal auch, wenn man, es gibt ja nur auch Konstellationen, wo man die leiblichen Eltern eine trotzdem noch liebende Beziehung dazu hat. Und jetzt sind die Kinder in der Pflegefamilie, dass zwischenzeitlich in bestimmten Erziehungssituationen sowas wie eine Konkurrenz aufkommt. Also wenn einem jetzt die Pflegemutter mal so richtig auf den Keks geht, dass man sagt, da hätte ich gleich da bleiben können bei meiner leiblichen Familie. Ich sage das jetzt mal so ganz einfach gesprochen.
Ja, das könnte man so denken. Da gucke ich ein bisschen so in die Geschichte. Und wenn ich so vor 10, 15 Jahren, würde ich sagen, war das viel mehr ein Thema. Ich finde Pflegeeltern jetzt, dass sie sehr viel auch gucken. Wir hatten eine Fachveranstaltung im Februar hier, da ging es um Kinderrechte und haben Pflegeeltern gesagt, das Kind hat ein Recht auf seine Eltern und das Schlimmste ist eigentlich, wenn die leiblichen Eltern nicht greifbar sind. Also ich erlebe, ich sag mal, da auch eine deutliche Wahrnehmung von den Pflegeeltern, dass das irgendwie sehr spürbar und klar ist, dass Pflegekinder, dass die leiblichen Eltern für die Pflegekinder eine unglaubliche Bedeutung haben. Wenn das mal so ist, dann versuchen wir das natürlich sozusagen zu regulieren und versuchen mit den Eltern in Kontakt zu gehen und zu gucken irgendwie, so ein bisschen auch mit dem, was Ronja gesagt hat, das wieder in den Blick zu nehmen, was das X ist bei den Eltern. Also wieder Wege zu öffnen, zu gucken, was sind die Ressourcen, was sind die Fähigkeiten von diesen Eltern, wenn die so manchmal so als kleine Monster und schwierig erlebt werden. Und dann ist das unsere Aufgabe, ich sag mal, diese Balance auch wieder herzustellen.
Da ist eine Frage.
Ja. Ich halte Ihnen das trotzdem. Ja, ich habe gedacht, vor dem Lieben habe ich den Eindruck, dass es noch was braucht, nämlich dieses Thema zu verstehen, also miteinander zu verstehen, warum verhält sich eigentlich wer wie anders und dass das eine wichtige Grundlage ist und auch so der Satz, was ist das Richtige an dem, was das Kind gerade tut? Ich kann es irgendwie noch nicht verstehen, aber irgendwie wird es einen Grund haben. Und das, glaube ich, ist für alle Beteiligten oft eine ganz große Herausforderung, weil das Kind ist leider, oder ich meine, wenn es mir gerade schlecht geht und mich jemand fragt, ja, wieso, weshalb, warum, dann weiß ich es ja manchmal gerade auch selber nicht, wieso es ist. Und ich finde, dafür sind Pflegeeltern oft so eine gute Möglichkeit, gute Gefühle zu geben, zu spiegeln, zu forschen, sich zu interessieren. Ich finde, das ist das, dass eine Beziehung gelingen kann, auch was ganz Wichtiges. Und da, glaube ich, sind Beraterinnen und Berater auch wichtig, um sich nochmal so zu sortieren. Und auf der anderen Seite finde ich, ist das für alle Beziehungen immer wichtig, sich gegenseitig zu verstehen und da dran zu bleiben. Und da, finde ich, sind Pflegeeltern oft großartig in dem, wie sie versuchen, dieses unmögliche Verhalten oder so irgendwie zu verstehen und zu reflektieren. Dafür auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle.
Das war der erste Teil der Diskussionsrunde von unserem Jubiläum. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet Input für euch mitnehmen. In der nächsten Folge hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs. Themen sind dort unter anderem die Bedeutung von konstanten Bezugspersonen, den Austausch von Pflegekindern untereinander und wie Hilfeplangespräche eigentlich wahrgenommen werden. Das alles hört ihr am 6. September bei der nächsten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.